lüftet, bereite ich mich vor. Ich darf heute den zweiten Teil meiner Predigt von 1. Korinther 14 halten, und zwar, ich versuche mich auch hier ins Bild zu stellen, zum Thema Zungenrede. Das ist das Thema. Als allererstes, wer erinnert sich, ganz, ganz wichtig für heute und für den Rest eures Lebens, 1. Korinther 4, Vers 6. 1. Korinther 4, Vers 6. Nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Das habe ich letztes Mal schon zitiert. Ein ganz, ganz wichtiger Vers. Wenn wir heute wieder über Zungenrede sprechen oder über Sprachengebet, dann ist es einfach eine ganz, ganz essentielle Bibelstelle und eine wichtige Art, wie gehe ich mit der Bibel um. Also, wenn ich die Bibel lese, dann versuche ich da zu lesen, was steht drin und was nicht drin. Und diese Aufgabe, die könnt ihr den Rest des Lebens, wird es euch in Anspruch nehmen, wirklich zu schauen, was steht drin und was nicht drin. Und manchmal etwas, was man nach Jahren feststellt, steht doch nicht drin. Und manchmal denkt man, es steht nicht drin, und nach 5 Jahren steht es doch drin. Das ist nicht, das ist kein Problem. Grundsätzlich, was wir machen, und wir werden heute ein paar Stellen sehen, wo ich sagen möchte, steht das da wirklich drin? Und das wollen wir uns anschauen. Und es geht um dieses Sprachengebet. Ich gehe direkt am Anfang, und zwar Gebet, 1. Korinther 14, aufschlagen. Ich habe mal als ersten Punkt gesagt, Sprachengebet ist eine Gabe des Heiligen Geistes in 2 Ausführungen. Es gibt Sprachengebet in der Ausführung, dass es eine Sprache, eine Fremdsprache, zum Beispiel Persisch, Arabisch oder andere Sprache. Arabisch nicht. Und jetzt plötzlich habe ich mit jemandem sprechenden Kontakt, aber ich kann Arabisch und der andere kann kein Deutsch. Und dann plötzlich fange ich an, Arabisch zu sprechen. Ich habe es nie gelernt. Ich kann nicht mit ihm Arabisch sprechen. Ich merke es vielleicht mal, dass ich Arabisch spreche. Trotzdem kann ich mit ihm reden, kann ihm das Evangelium erklären. Eine Form. Die zweite Form bedeutet etwas anderes. Rede ich etwas, aber niemand versteht. Ich verstehe es nicht, ihr versteht es nicht. Das ist eine Sprache, es wird als himmlische Sprache bezeichnet. Und ich möchte ganz einen Punkt nachliefern, weil ich letztes Mal nicht ganz so ausführlich darauf eingegangen bin. In 1. 4 steht, wenn jemand in Vers 2, jemand in einer von angegebenen Sprache, richten sich seine Worte nicht an Menschen, dort keiner versteht ihn, was er durch den Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Es gibt Ausleger, die zu diesem sagen, das ist eigentlich gar keine Feststellung von Paulus, sondern eine Kritik. Sagt, ihr redet, niemand versteht es. Und eigentlich kann man es gar nicht machen. Es ist eine Ironie oder eine Kritik, die er hier anbringt. Und ich möchte an dieser Stelle einen Argument liefern, das ich letztes Mal nicht gesagt habe. Und zwar Vers 2 und Vers 3, also Vers 3 ist sozusagen die Gegenüberstellung einer verständlichen Sprache und einer verständlichen Sprache. Vers 3, wenn jemand hinbündet, richtet an die Menschen, was er sagt, bringt ihnen Hilfe und Trost. Und das Argument ist folgendes: Vers 2 und Vers 3 beginnt mit besonderen Worten, und zwar nachlesen, Hodä und Hogar ist das, einfach griechisch, und es ist in Vers 2 und Vers 3 wird eine Gegenüberstellung erzeugt, und zwar ein Vergleich. Also es gibt eine Sache und es gibt die andere Sache. Es gibt das Reden in Zunge oder in Sprache, das Reden in einer verständlichen Sprache, das nennt man sagen. Und das Wichtige dabei ist folgendes: Wenn ihr einen Vergleich anstellt, also zum Beispiel die Frage, wollt ihr, ich würde euch einladen zum Essen. Ich sage euch allen, wisst ihr was, wir gehen heute Abend essen. Ich lade euch alle ein. Wollt ihr, genau, es wäre schön. Ich schlage euch 2 Alternativen. Wollt ihr essen? Luft, die Bäume, wollt ihr lieber essen? Ich angucken und sagen, was willst du? Es Luft, die Bäume und das zu essen kann man das schon gar nicht. Also das ist Folgendes: Wenn ich euch etwas oder wenn etwas sein oder Vergleich, also ein Vergleich mit Hogar und Hodel auf Griechisch, dann würde man erwarten, dass das zwei volle Sachen sind. In einem Vergleich normalerweise entweder oder wenn man zum Beispiel einen Witz macht, zwei nicht volle Sachen verglichen. Was es aber normalerweise nicht gibt, ist eben, vergleicht nicht einmal Quatsch mit was, das gibt es normalerweise nicht, wie ich euch gerade vorgeführt habe. Außer es ist eine Spezialsituation, die es schon geben. Aber normalerweise, einen Vergleich, wenn ihr möchtet, Römer 6, Vers 10, der gleiche verwendet und in Bezug auf eine andere Sache, völlig klar. Paulus benutzt einfach einen Vergleich, benutzt diese Worte und sagt das oder das und so. Und deswegen schließe ich hier aus 1. Korinther 14, Vers 2 und Vers 3, es ist erstens gleich, zweitens sind in aller Regel sinnvoll, deswegen sind beide Sachen sinnvoll. Das meint es hier wirklich ernst, wenn ihr in einer Sprache redet oder eben sagt. Kurzer Nachtrag zum letzten Mal. Okay, jetzt möchte ich aber zu heute kommen und zwar, ich habe den ersten genannt, ich habe schon mit Fragen gearbeitet. Okay. Wer hat die Gabe, Sachen reden? Wer hat die eigentlich? Okay, ich sehe schon eine Hand, die hochgeht. Die Sprachrede ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Ich kann antworten, wer hat die Gabe des Heiligen Geistes? Na, alle, denen der Geist sie hat. Ja, die haben sie. Und alle, die der Geist nicht haben sie nicht, ganz einfach. So einfach ist das, gar nicht schwierig. Jetzt noch mal eine Besonderheit, und zwar grundsätzlich, also nachlesen könnt ihr das sehen. Grundsätzlich ist es so, diese Frage beinhaltet die Frage, wer dann kann sie sozusagen haben. Und da gibt es dann doch ein paar Besonderheiten. Und zwar in 1. 14, 13 folgendes. Nee, grundsätzlich, nicht nur jeder, der die Gabe vom Geist geschenkt bekommt, sondern du darfst sie auch erwerben. Also wer hat noch die Gabe des Heiligen Geistes? Naja, der, den schenkt, aber du kannst nicht einfach den Heiligen Geist sozusagen egal ist, sondern er achtet darauf. Was für Gaben kann er euch schenken? Und gibt die Möglichkeit, dass du darum bitten kannst. Allerdings scheint eine Besonderheit aufzunehmen. Denn als einzige Gabe dient sie nicht direkt den Nutzen der Gemeinde, sondern in Anführungsstrichen nur dir. Nur dir. Und deshalb folgendes beachten, wenn du um die Gabe bittest, also wenn du sie haben möchtest, lesen schön auf 1. Korinther 14 und 13. Ich lese euch das kurz vor. 14, 12 und 13. Was folgt daraus im Hinblick auf euch? Ich weiß, wie eifrig die Gabe seid, durch Gottes Geist gegeben. Aber da muss euer Ziel sein, vor allem Gaben zu bekommen, die für die ganze Gemeinde sind. Wer daher in einer von Gott eingegebenen Sprache reden kann, soll Gott um die Fähigkeit bitten, das Gesagte auch mit verständlichen Worten wiederzugeben. Wichtig dabei ist, die Auslegung oder die Gabe ist auch eine Gabe des Heiligen Geistes. Und man kann darum bitten. Wir können schlussfolgern, Gaben kann man bitten. Das heißt, wenn du das möchtest, die Gabe des Sprachenredens möchtest, kannst du darum bitten und dann ist die Möglichkeit, Gott oder der Heilige Geist sie dir schenken. 1. Korinther 14, 39, könnt ihr das auch nochmal lesen, da steht, dass diese Gabe praktiziert werden soll. Ich kann es vielleicht kurz vorlesen, 1. Korinther 14, 39. Um das Ganze zusammenzufassen, liebe, bemüht euch um die Gabe des prophetischen Redens und hindert keine daran, zu reden, die von Gott eingegeben sind. Gott gibt sie ein und diese Gabe darf praktiziert werden. Jetzt gibt es allerdings Folgendes und das ist auch wichtig. Wer hat die Gabe des Heiligen, wer hat die Gabe des Heiligen Geistes? Das ist gut. Wer hat die Gabe des Sprachens? Und zwar, es gibt eine Auslegung, manche Christen sagen das, dass, ich zeige euch das mal, ich habe hier mitgebracht, ich hoffe, dass ich das auf die Reihe kriege. Könnt hinten, Moment, hinten, nee, ganz rechts, Entschuldigung, Jenny, warte, steht Beamer bei dem Gerät und da musst du auf Programm drücken, ganz rechts, nee, oben, Monitor. Da steht Beamer und da musst du auf Programm drücken, seht ihr auch was? Yes. Auf PC. Danke dir. So, genau. Schon, das war letztes Mal. Mal drauf. Was, es gibt folgende Auslegung. Und zwar, ihr seht das hier, es gibt drei Bibelstellen in Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 10 und hier unten steht 19, Vers 6. Die Meinung dabei ist, das hier sind Bekehrungsgeschichten in der Apostelgeschichte. Bei allen diesen Bekehrungsgeschichten, das sind drei große Bekehrungsgeschichten und in drei große Bekehrungsgeschichten, nämlich genau diese drei hier. Jetzt wird gesagt, dass alle drei, die da bekehren, sind bekommen des Sprachenredens. Und dann wird eben daraus ein Argument gemacht und wird gesagt, wenn damals quasi alle, die sich bekehrt haben, in Sprachen geredet haben, also eins, zwei, drei Stück, und das waren nicht immer einzelne Personen, das waren mehrere, das waren 12 und hier waren es irgendwie 8 oder so und hier waren auch, waren sich 10 oder so, müssen wir mal gucken, steht nochmal. Da wird ein Argument draus gemacht und wird gesagt, naja, alle, die sich damals bekehrt haben, haben immer in Sprachen geredet, dann können wir das heute auch. Und dann ist das Argument, wer kann in Sprachen reden? Na alle Christen oder alle, die sich bekehrt haben. Oder es wird manchmal noch ein bisschen variiert, jemand, der eine sozusagen zweite Bekehrung oder eine bestimmte Geistestaufe bekommen hat oder so. Aber grundsätzlich erstmal wichtig zu wissen, alle. Und dieses Argument will ich nochmal nachschauen und jetzt möchte ich mit euch nämlich genau das machen. Steht das da wirklich? Und zwar, ich habe hier nochmal aufgelistet, wir haben einmal die Gabe des Weissagens und dann haben wir einmal das Reden in einer fremden Sprache, also Arabisch meinetwegen. Dann gibt es das Reden in einer anderen Sprache, also man redet etwas, keiner versteht es, aber ein Mensch kann es dann doch verstehen mit Auslegung und dann gibt es das Reden einfach so und keiner kann es verstehen. Und jetzt kommt das Wichtige dabei. Ich möchte diese drei Apostelgeschichte-Stellen mit euch durchgehen und schauen, wo sortieren wir die ein. Denn es gibt, ich kann ja irgendwie schlecht gucken, mal hier hinten, es gibt eben diese drei und ich möchte schauen, ja, was steht da eigentlich? Und in Apostelgeschichte 2, wir haben leider nicht die Zeit, wirklich alles ausführlich durchzugehen. Aber ich möchte das mit euch kurz einmal anschauen und zwar in Apostelgeschichte 2, ohne dass ich das jetzt ausführlich beleuchte, habe ich letztes Mal schon gemacht, würde ich sagen, Apostelgeschichte 2 ist ziemlich klar der Fall hier. Die haben in einer fremden Sprache einfach gesprochen. Also da gibt es eine lange Liste ja, von Sprachen. Was haben die Apostel gemacht? Naja, die haben einfach, hier könnt ihr es lesen, Apostelgeschichte 2, 11 und 41, die haben eine Sprache gesprochen, die sie normalerweise nicht sprechen konnten. Und dann gibt es eben hier den Fall Apostelgeschichte 10. Ich lese euch einmal den Vers vor, Apostelgeschichte 10, Vers 46. Da steht drin, 10, Vers 46, also besondere Situation und dann plötzlich sagen die Menschen, also die Gläubigen sozusagen, es gab Leute, die ungläubig waren, das ist schon kritisch, aber Menschen, die zumindest noch nicht den Heiligen Geist hatten und dann Leute, die sozusagen Christen waren, sagen dann plötzlich, also sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Und jetzt möchte ich nochmal wirklich ganz genau, schaut mal hin, was da steht. Hier steht, sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Frage, woher wussten die, dass die Gott in groß preisen? Also es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Erklärungen. Erstens, sie haben in einer nicht verständlichen Sprache gesprochen und dann haben die in einer doch verständlichen Sprache auch noch geredet. Es könnte aber auch sein, dass dieses, was hier mit uns steht, auch so übersetzt werden kann, ist nicht klar, aber man könnte auch übersetzen mit, sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistig wirkenden Sprachen redeten, indem sie Gott für seine Größe preisen. Und dann könnten zwei Sachen sein. Erstmal waren hier Ausländer. Es könnte sein, dass das tatsächlich Ausländer waren, die plötzlich sozusagen in Hebräisch angebetet haben. Die konnten kein Hebräisch, haben ihn aber doch so angebetet. Es könnte auch sein, dass es plötzlich einen gab, der in der Sprache reden konnte und ein anderer konnte es auslegen. Oder es könnten zwei komplett voneinander getrennte Gaben gewesen sein. Also einer hat in Sprachen gebetet und ein anderer hat etwas anderes gemacht oder der gleiche, derselbe, aber unabhängig davoneinander hat dann noch eine Predigt gehalten oder so. Grundsätzlich würde ich aber sagen, es sieht ungefähr so aus. Also in Apostelgeschichte 10 würde ich nicht sofort und sonnenklar dieses hier sehen, was eben viele machen, sondern ich würde sagen, naja, es könnte schon sein. Ich habe das hier mit einem X versehen, denn dieser Zusatz für seine Größe preisen ist eigentlich auch etwas, was wir bereits in Apostelgeschichte 2 auch schon gesehen haben. Und möglicherweise ist nicht sicher, möglicherweise ist der Schreiber, also Lukas, wiederholt einfach sozusagen die Beschreibung von Apostelgeschichte 2 in Apostelgeschichte 10, nur halt ein bisschen kürzer. Es gibt zumindest Parallelen dazu. Also es könnte der Fall sein, es könnte der sein. Ich würde sagen, das ist der unwahrscheinlichste, der kann das aber auch sein. Und das Gleiche habt ihr, wenn ihr in Apostelgeschichte 19, ich kürze es mal ab, da ist es genauso. Also ihr könnt es hier nicht genau sehen. Aber da ist ebenfalls ein Zusatz, dass irgendwie ein Verständnis dessen da gewesen sein muss, was die in Sprachen gebetet haben. Denn auch da gibt es den Zusatz, die haben gepriesen. Ja, woher sollst du wissen, dass er ihn gepriesen hat? Möglicherweise hat er es verstanden. Und deswegen, es könnte auch hier so sein, dass es der Fall ist, der Fall oder der Fall. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wer hat die Gabe des Sprachengebets? Dass man sagt mit diesem Argument, es sind alle Christen, die immer in Sprachen gebetet haben, würde ich sagen, Moment, so einfach ist es nicht. Du hast nämlich nicht eindeutig diesen Fall hier. Du hast möglicherweise den Fall, möglicherweise den oder möglicherweise den. Hieraus eine Lehre abzuleiten, obwohl wir gar nicht sicher wissen, was es ist. Und wenn Lukas uns nicht so genau aufgeschrieben hat, dann wollte er vielleicht gar nicht, dass wir es so genau wissen. Das heißt aber, 1. Korinther 4, Vers 6, nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Es könnte zwar das sein, aber wir gehen nicht darüber hinaus. Wir wissen es nämlich nicht genau. Wir können es nicht 100% sicher sagen. Ist Jesus auferstanden? Na, das können wir sagen, das ist sicher. Aber ist hier alle drei Stellen, also diese sogar möglicherweise dazu, wie es eben ausgelegt wird, möglicherweise alle in dieser Kategorie? Nein, das wissen wir nicht. Und deswegen behaupten wir es auch nicht. Also ich würde es jedenfalls nicht behaupten und würde es mit dieser Auslegung eben auch widersprechen. Wir wissen es einfach nicht sicher. Es könnte das sein, es könnte das sein, es könnte das sein. Deswegen die Antwort auf die Frage, wer hat die Gabe des Sprachengebets, würde ich bei Paulus einfach bleiben und würde sagen, immer noch die den Heiligen Geist haben, also die den Heiligen Geist haben und denen der Geist es gibt. Nicht automatisch jeder. Da würde ich widersprechen. Das ist so einfach und biblisch nicht zu begründen. Okay, eine weitere ganz interessante Frage, und zwar, ist das Sprachengebet besser als andere Gaben? Ich mache euch mal ein Beispiel, dann versteht ihr ein kleines bisschen besser, was ich meine. Und zwar, was Paulus dann später sagt, das hier ist Case College. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Kennt ihn zufällig jemand? Okay, ich auch nicht, ist gar nicht schlimm. Case College ist ein Schwimmer. Und Case College ist sogar ein so guter Schwimmer, dass er, wenn ihr nicht unerwarteterweise sehr, sehr, sehr gut im Schwimmen seid, macht er euch alle platt oder nass sozusagen, das passt dann bei Schwimmen. Der Typ hat 3 Goldmedaillen, ich weiß gar nicht, Weltmeisterschaft, irgendwie so, hat er 3 Goldmedaillen gewonnen. Weiß nicht genau, ganz sicher, aber der Typ ist brutal gut. Der ist nicht irgendwie mittelmäßig oder so. Der macht uns alle, macht er platt im Schwimmen. Keiner hat von uns eine Chance. Also ich könnte mir vorstellen, wir sind doch nicht mal halb so schnell wie der. Vielleicht sogar noch langsamer. Also das ist Case College. Jetzt gibt es einen weiteren Schwimmer. Weiß jemand, wer das ist? Okay, Joel nickt. Sag's kurz. Weißt du den Namen zufällig? Ja, Michael Phelps, genau. Okay, Michael Phelps ist auch ein Schwimmer. Zählt mal mit mir. Also, hier, Case Cullidge hat 3 Goldmedaillen gewonnen in irgendetwas. Ich weiß nicht genau. Da stand so eine Rubrik Olympiameisterschaft und irgendwie andere Wettbewerbe. Weiß nicht genau. Zählt mal mit mir mit. Also, Michael Phelps hat kassiert oder hat gewonnen Goldmedaillen. 1, 2, 3. Das ist schon mal gut. 4. Er hat mehr als Case Cullidge gewonnen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 63. Könnt ihr bei Wikipedia nachlesen. Ich habe es jetzt nicht recherchiert. Aber meine Frage ist, welcher dieser beiden Sportler, herausragend gute Sportler, aber welcher ist der größere Sportler? Ja, okay, wenn man zumindest nach Goldmedaillen geht, ist die Sache nicht schwer, ja. Okay, und das Paulus auch in Bezug auf das Sprachengebet, und zwar in 14 Vers 5, 14 Vers 5, und 1. Korinther 14 Vers 5, da sagt er nämlich, ich wünschte, alle könntet in Sprachen reden, die von Gott angesprochen sind. Aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten. Dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Was er macht ist, Sprachengebet ist super, aber die Weissagen, also Sprachengebet ist etwas sagen, was dich selber erbaut, und die Weissagung ist einfach größer. Er sagt nicht, ganz, ganz, ganz wichtig, er sagt nicht, dass Sprachengebet eine schlechte Gabe ist. Das steht da nicht. Und 1. Korinther 4, Vers 6, wir gehen nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Es ist keine schlechte Gabe. Es ist auch keine dämonische Gabe. Es ist eine sehr gute Gabe. Wie Case ein super Sportler ist. Also gar keine Frage. Er ist ein grandioser Sportler. Es gibt aber etwas, das ist größer als das Sprachengebet. Und das ist eben Weissagen, so wie er quasi der Größere ist. Und jetzt die Frage, ja, warum sagt Paulus das? Die Antwort ist folgendes. Das hier ist Sprachengebet. Das ist super. Sprachengebet erbaut dich selber. Du betest und du erbaust dich selbst. Das ist super. Ich gehe gleich noch mal ein bisschen darauf ein, was das möglicherweise sein könnte. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, dass Sprachengebet, und es gibt die Möglichkeit, ich übersetze das, also wir nennen das mal Predigen, ja, oder Weissagen oder prophetisch reden, oder wir nennen das Predigen, das kann auch im 1:1 sein, aber Predigen ist das hier. Und Paulus sagt, das ist super, das ist ganz, ganz toll, aber das hier ist halt besser. Ganz einfach deshalb, weil hier ein einziger erbaut wird und es tut ihm sehr gut. Aber hier redet sozusagen einer und ich weiß gar nicht, wie viele ich habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann sind das hier wahrscheinlich 7, 8 und 7, 7 mal 2 ist 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8 und 38 ungefähr. 38? Ja, müsste kommen. Ja, ihr könnt es nachzählen. Okay, 38. Jetzt überleg mal, dieser investiert 15 Minuten für das Sprachengebet und baut sich selber auf. In 15 Minuten hast du einen aufgebaut. Und das ist gut. Aber der hier baut in 15 Minuten 38 Leute auf. Und dann sagt Paulus, super und besser. Das ist, was er sagt. Und deswegen die Antwort auf diese Frage, ist das Sprachengebet besser als andere Gaben, beantwortet er eben mit dieser Frage. Ja, also das ist gut und das ist besser. Dieses Wort, was hier steht, erbauen, heißt eigentlich ein Gebäude reparieren. Das erkläre ich gleich noch, gibt es eine interessante Predigt. Aber grundsätzlich, also es gibt Predigten, es gibt Prediger, die sagen, Sprachengebet ist wie eine Art Schlüssel zu allen anderen Gaben und zu großer Geistlichkeit. Und da würde ich, also beispielsweise, ich habe mir das aufgeschrieben, Joseph Prince, das ist ein großer Prediger aus den USA, könnt ihr bei YouTube gucken, gibt es Videos noch und nöcher. Da würde ich einfach heftig widersprechen. Sagen, das ist eine super Gabe, aber diese Gaben oder andere Gaben, also insbesondere Weissagen, das ist besser. Ganz einfach, weil Paulus sagt, du erreichst viel mehr Leute. Auch zum Beispiel, also gibt noch mehr Argumente, pass auf. Wenn der hier in einer unverständlichen Sprache redet, dann wird sich kein Mensch bekehren. Wenn der hier in einer verständlichen Sprache redet, dann werden sich, also in Apostelgeschichte 2 zum Beispiel, haben sich 3000 bekehrt. Das ist einfach um den Missionsbefehl beispielsweise erfüllen zu können, kannst du nicht benutzen, das funktioniert nicht. Das hier wiederum, das Weissagen, wunderbar. Es gibt noch ein paar mehr Gründe, aber Paulus benutzt das. Das ist, also wenn man überhaupt gewichten wollte, dann ist das hier sozusagen besser. Und ich möchte da wirklich heftig widersprechen. Also wenn Leute etwas sagen, dass das Sprachengebet entweder selbst eine gleichwertige, geschweige denn bessere Gabe ist, müssen wir sagen, Entschuldigung, das steht, also 1. Korinther 4, Vers 6, steht da nicht. Dann geht man mit in seinem Denken über das hinaus, was geschrieben steht. Und deswegen ist das Sprachengebet, nein, es ist sehr, sehr gut und es gibt etwas Besseres, zum Beispiel Weissagen. Das Sprachengebet hat aber einen Nutzen. Und da, ich möchte etwas zeigen. Und das ist von letzter Woche, vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich muss ja ganze Medaillen wegmachen, weil ich habe das hier linear, das hier nochmal, ganz kurz, wer kann sich erinnern? Ja, okay. Wer würde einmal mir kurz zurufen, was ist das hier, was ist das für eine Folie? Verschiedene Gaben in der Gemeinde, genau, und was noch? Genau, man ergänzt sich, also das hier sind die verschiedenen Gaben und der Blaue kocht nicht für sich fünfmal, sondern er kocht halt fünfmal hier und alle anderen und dann kocht hier der Grüne seinen Salat. Was ist das, was passiert am Mittwoch? Naja, was Fastentag. Eigentlich ist der hier für Mittwoch zuständig, aber der wollte nicht oder was auch immer. Und ich möchte euch kurz was sagen. Und zwar, ich drehe mich nochmal weg. Und zwar habe ich letztes Mal das auch schon gesagt. Zwei Fragen. Wenn du nicht auf beide Fragen schnell antworten kannst, dann kommst du bitte nach dem Gottesdienst oder nächste Woche, kommst du auf mich, auf Simon oder auf Pascal zu. Ich habe zwei Fragen für dich. Wenn du nicht beide schnell beantworten kannst, dann kommst du auf mich zu, wenn du Christ bist. Wenn du kein Christ bist, dann kannst du ganz kurz weghören, das ist jetzt ausdrücklich etwas für Gläubige. Und zwar zwei Fragen. Welche Gabe des Heiligen Geistes hast du? Zweite Frage, wo setzt du sie in der Gemeinde ein? Okay, wenn du jetzt noch nicht geantwortet hast, Herzen, wenn du jetzt noch nicht geantwortet hast, kommst du auf mich, auf Simon oder auf Pascal zu. Wir möchten dir gerne helfen, denn du hast eine Gabe. Und wenn du deine Gabe nicht einbringst, dann hungern wir am Mittwoch. Und deswegen wirklich die Ermutigung, bring dich ein, wir brauchen dich. Wir können nicht ohne dich. Und deswegen die Ermutigung, komm gerne auf uns zu. Wir freuen uns sehr, wenn wir dir helfen können und wenn du deine Gaben einsetzen kannst. Wenn du nicht Christ bist und dir gefällt eigentlich der Gedanke, man arbeitet füreinander, du bist natürlich in der Gemeinde herzlich willkommen. Du kannst Jesus annehmen. Jesus ist derjenige, der dieses hier möglich macht, der dass wir nicht mehr egoistisch für uns kochen, sondern dass wir füreinander dienen und einander lieb haben. Und dazu bist du herzlich eingeladen. Wenn du auch dazu eine Frage hast, kannst du auch gerne auf mich zukommen. Okay, Ich muss kurz rechnen, wann. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit. Das nächste, und jetzt geht es hoffentlich auch schnell, und zwar, was bringt das Sprachengebet? Das ist noch eine wichtige Sache. Und zwar, in 1. Korinther, also Paulus benutzt hier ein Wort, das habe ich eben schon gesagt, in 1. Korinther 14, Vers 2 oder so. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an ihn. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Vers 4, Entschuldigung. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Das Wort, was da benutzt wird, ist ein Haus reparieren. Ein Haus. Wer in einer Sprache redet, repariert ein Haus. Okay, ganz offensichtlich meint Paulus nicht Haus reparieren, sondern möglicherweise, es ist gar nicht ganz, ganz sicher, was er meint, aber möglicherweise spielt er an, ein paar Kapitel vorher hat er gesagt, unser Körper ist ein Haus, ein besonderes Haus, ein Tempel. Möglicherweise deutet Paulus hier nicht ganz klar, aber möglicherweise deutet Paulus an, dass das Reden in einer fremden Sprache unseren Körper in einer besonderen und uns nicht logisch erklärbaren Weise aufbaut. Es gibt eine zweite Sache. Beim Beten in Sprachen brauchen wir nicht nachzudenken. Das ist ebenfalls eine Besonderheit. Normalerweise denken wir bei allem nach, was wir tun, außer wir schlafen. Aber wenn wir in der Gemeinde dienen, benutzen wir immer unseren Kopf und denken, okay, was muss ich jetzt machen, welchen Knopf muss ich in der Technik drücken, was sage ich beim Weissagen, was sage ich beim Begrüßungsteam und so weiter. Wir denken dabei nach. Und beim Sprachengebet brauchen wir das nicht mehr. Es ist schwierig zu erklären, was da eigentlich passiert. Die Bibel gibt uns sehr, sehr wenig Informationen dazu. Aber es könnte Folgendes sein. Ihr könnt mal, also einfach als Gedankenanstoß, es könnte Folgendes sein, ich mache mal hier weg, weil das hatten wir schon. Es könnte sein, dass das Sprachengebet vielleicht sogar insbesondere für heute hilfreich ist. Und zwar, überlegt mal, vor 100 Jahren und die ganze Zeit der Menschheit davor, da bist du draußen rumgelaufen und alles, was du gesehen hast, hast du gesehen. Alles, wo du nicht gewesen bist, hast du nicht gesehen, ganz einfach. Heute können wir mit unserem Handy oder mit unserem Computer, wir können die komplette Welt, wenn wir das wollen, sehen. Wir haben unglaublich viele Eindrücke, die wir heute verarbeiten müssen. Viel, viel, viel mehr als früher. Ich habe einen Freund gehabt, das war vor 20 Jahren oder so, der hat mir Folgendes erzählt. Zwar im Jahr 2002 ungefähr oder 2003, weiß ich nicht. Da hat mir ein Freund erzählt, meine Oma, also seine Oma, die damals noch lebte, die ist in ihrem ganzen Leben, das heißt, die hat gelebt von 1930 oder 40 bis 2000 ungefähr, vielleicht ein bisschen länger, da ist die ihr ganzes Leben nicht einmal aus dem Dorf, wo sie gelebt hat, das ist in der Nähe von Karlsruhe gewesen, rausgekommen. Also so Umkreis von irgendwie 30 Kilometern oder so. Und die hat nie was anderes gesehen. Und was wir heute haben ist, wir haben eine derart große Fülle an Informationen. Was wir hören, was wir sehen können, das ist gigantisch und überhaupt nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Zeit, in der Menschen gelebt haben. Und es könnte sein, dass das Sprachenreden eine Gabe ist, damit wir mal unseren Verstand abschalten können. Es gibt viele Menschen, die das gerne würden. Also gerade wenn ihr irgendwie so fernöstliche Sachen oder so schaut, Yoga oder so, da will man eigentlich genau das. Man will endlich mal seinen Kopf abschalten können und nicht so viel Zeug auf einen eingeprasselt bekommen haben. Und insbesondere auch dieses, einfach, dass der Körper nochmal aufgebaut wird. Und deswegen, was bringt das Sprachengebet? Es ist nicht ganz klar, Paulus ist da nicht so deutlich, aber es könnte sein, dass das Sprachengebet in unserer heutigen schnellen Zeit ein Runterkommen in Gedanken ist und ein Aufbau deines Körpers. Jetzt ist es aber so, dass eigentlich das gleiche Wort auch in Vers 4 auch für die Gemeinde benutzt wird. Denn auch in der Gemeinde, wenn wir hier sind, bauen wir uns gegenseitig auf. Und es wird genau das gleiche Hausbauen benutzt wie beim Sprachengebet. Es könnte aber sein, vielleicht bist du am Mittwoch, also du bist im Gottesdienst und fühlst dich total ermutigt und am Mittwoch bist du schon wieder richtig platt. Und bis Sonntag, bis zum Gottesdienst und bis zur Gemeinschaft sind es halt noch 4 Tage. Und du weißt gar nicht, was du machen sollst am Mittwoch, weil du einfach erschöpft bist. Vielleicht ist das Sprachengebet, es könnte in diese Richtung gehen, vielleicht ist das Sprachengebet eine Art Nahrungsergänzungsmittel oder eine Vitaminbombe für dich unter der Woche. Du merkst einfach, du bist total erschöpft. Du bist körperlich richtig platt. Und du kannst deine Gedanken nicht mehr ordnen. Es strömt so viel auf dich ein. Dann könnte es sein, dass du das Sprachengebet brauchst oder dass du es hast und einfach nutzen solltest. Und dann würde ich dir sogar sagen, dringend, nutze das Gebet. Es baut dich auf. Es hilft dir. Es stärkt dich. Wenn du dich manchmal so fühlst und du hast die Gabe nicht, dann kannst du Gott darum bitten. Denk daran, du kannst auch ihn um andere Sachen bitten. Vielleicht kann man sagen, du bittest einen Tag um das Sprachengebet und dann betest du 5 Tage, dass du eine Gabe hast, wo du anderen dienen kannst und dann bittest du wieder um das Sprachengebet. Vielleicht kann man das so sortieren. Aber ganz, ganz wichtig, das Sprachengebet ist keine schlechte Gabe, sondern ein hilfreiches Werkzeug des Heiligen Geistes, um dich aufzubauen. Okay, es gibt noch viele Sachen dazu zu sagen. Ich würde noch mal vielleicht 2 Sachen zusammenfassen. Ich hatte euch alles gezeigt. Was sollst du machen, wenn du die Gabe hast? Ich würde sagen, und Paulus, das meine ich gut begründen zu können, wenn du die Gabe des Sprachenredens hast, nutze sie, habe keine Angst davor. Nutze sie bei dir privat, wenn du alleine deine Bibel liest und alleine mit Gott bist, nutze die Gabe, bau dich auf, stärke deinen Körper. Wenn du die Gabe hast und du möchtest sie in der Gemeinde benutzen, dann bitte Gott, dass jemand das auslegt. Ohne Auslegung darfst du sie in der Gemeinde nicht benutzen. Und das Zweite, wenn du sie nicht hast, kannst du entweder Gott darum bitten oder du kannst dich mit den vielen, vielen anderen Gaben einsetzen und für uns am Mittwoch kochen, die der Heilige Geist auch bereit hat. Ich würde zum Schluss, also einmal die euch Mut machen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auf mich zukommen. Auch Pascal und Simon sind natürlich für euch gerne bereit. Ich würde jetzt zum Schluss einfach beten wollen. Und dass Gott anbefehlen, dass er uns da auch als Gemeinde Weisheit gibt, uns zu helfen, Weisheit gibt, wie wir mit den Dingen umgehen sollen. Und nach meinem Gebet wird Juan uns ein Musikstück spielen. Und ihr könnt nochmal ruhig werden, könnt nochmal nachdenken, denn Juan möchte genau das machen. Juan hat eine Gabe geschenkt bekommen. Er kann, ihr werdet das gleich hören, ich stapel mal tief und sage, er spielt ganz gut Klavier. Er wird gleich vorspielen und ihr könnt einfach runterkommen. Er möchte mit seiner Gabe dienen. Und ihr könnt es nutzen, könnt einfach zuhören, könnt es genießen und vielleicht auch selber darüber nachdenken, welche Gabe habe ich, wo kann ich mich einbringen. Oder ihr könnt über das Sprachengebet nachdenken, auch gar kein Problem, eine wunderbare Gabe. Vielleicht seid ihr manchmal ermutigt und erschöpft und braucht diese Gabe, dann könnt ihr Gott darum bitten. Ich bete und dann ist Juan dann. Lieber Vater, danke dafür, dass du uns durch deinen Geist Gaben schenkst, die uns helfen, auf unserem Weg dir nachzufolgen, dir, deinem Sohn nachzufolgen. Danke dafür, dass wir diese Gaben nicht selber erlernen oder erarbeiten müssen, sondern du gibst sie uns als Geschenk. Danke dafür, dass wir die Möglichkeit haben, durch diese Gaben einander zu dienen. Und danke dafür, dass du uns den Heiligen Geist gibst, der uns dabei hilft, unsere Kraft gut einzuteilen, unsere Möglichkeiten zu sehen, diese Gaben zu erkennen und dir und damit zu dienen. Danke ganz, ganz herzlich dafür im Namen Jesu. Amen.